Hallo und herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe der Heir to the Empire News. Mein Name ist Daniel und mit an meiner Seite wie immer Nico.
Huhu.
Und außerdem heute dabei Dennis.
Ja, hallo. Ich bin mal dabei bei den News.
Ja, endlich mal eine andere Kombo als nur Nico und ich. Also nicht, dass es nicht mit ihm auch Spaß macht, aber so ein bisschen frischen Wind in die Sache reinbringen. Nicht verkehrt. Vor allem für das Thema, dem wir uns heute widmen. Es geht nicht wie sonst um irgendwelche brandheißen News oder irgendwelche Infos zu kommenden Star Wars Projekten. Wer auf das Cover der aktuellen Folge geschaut hat, wird schon sehen. Es geht um das Ende von The Acolyte. Und ja, wir hatten es intern auch schon drüber. Und ich nehme an, die meisten unserer Zuhörenden da draußen haben auch mitbekommen, dass da in den letzten Wochen, ja, was soll man sagen, schon ziemlich unter der Gürtellinie diskutiert wurde im Internet. Also nicht nur, aber kurz nachdem irgendwie die Serie abgesetzt wurde oder zumindest die Meldung rauskam, da ging es im Internet schon heiß her. Jetzt hat sich's irgendwie ein wenig abgekühlt. Wir nehmen das Ganze hier auf am Abend des 11.09.2024. Das heißt, das sind schon, ja, mittlerweile sehe ich gerade fast einen Monat, ist schon ins Land gezogen. Wir wollten das Ganze irgendwie schon ein bisschen früher machen, aber ihr kennt's ja, ab und zu Termine oder irgendwelche äußeren Einflüsse, die dann dazu geführt haben, dass wir jetzt erst hier sitzen. Aber ja, schön, dass ihr beide da seid. Wie geht's euch denn?
Man lebt, man lebt. Ich habe jetzt endlich, ich bin nicht mehr arbeitslos. Seit 2 Wochen jetzt bin ich in meinem neuen Job in einer Radioredaktion angekommen. Und es lebt sich ganz gut.
Ja, ich bin auch nicht arbeitslos. Ich aber auch schon ein bisschen länger.
Ist auch gut zu wissen, Dennis, dass du noch einer Beschäftigung nachgehst.
Ich habe auch noch eine andere Beschäftigung als Podcast, ja, genau. Aber ich muss sagen, ich finde das ganz gut, dass wir einen Monat jetzt irgendwie, auch wenn es nicht gewollt war, haben ins Land ziehen lassen. Einfach aus dem Grund, weil ich glaube, die ganzen Situationen, die ja aufgeschlagen sind. Ich glaube, wir hatten jetzt einfach ein bisschen Zeit, das auch nochmal durch den Kopf gehen zu lassen und vielleicht auch einfach wirklich mal Ruhe einkehren zu lassen, weil ich glaube, wir wären sonst nur auf irgendwelchen Wellen mitgeritten und jetzt machen wir unsere eigene Welle.
Definitiv. Also ich meine, weil alle, die uns zuhören, wissen ja, dass wir definitiv nicht unter den Hatern da draußen dabei waren und wir haben uns definitiv nicht gefreut. Aber ich habe so in unserer Diskussion auch rausgehört, gerade zu Anfang, dass da schon viel Wut mit dabei war, so im Unterton. Zumindest ging es mir so einfach. Ich war irgendwie wütend darauf, dass wirklich Leute da draußen es feiern, dass eine Star-Wars-Serie abgesetzt wurde, weil das ist definitiv was ich persönlich halt nie tun würde. Selbst wenn eine Serie oder ein Film rauskommt, der mir persönlich jetzt nicht so zusagt. Ich finde es immer, ja, sehr grenzwertig, wenn man sowas feiert in dem Wissen, dass es eben genug Leute gibt, denen das gefällt. Und für die, wir haben zum Beispiel Tom bei uns im Podcast, für den war es die oder zumindest mal eine der besten Star Wars Serien, seit Star Wars Serien gibt. Und ja, da gibt's noch viele andere da draußen und da finde ich das immer schwer, dann ja eben das zu feiern. Und jetzt hat sich das Ganze ein bisschen gelegt und ich glaube, jetzt können wir auch ein bisschen nüchterner über die ganze Sache reden. Wir wollen hier auch gar nicht zu sehr auf irgendwelche Thematiken im Internet eingehen oder irgendwelche, was weiß ich, Plotpoints, die von vielen aufgeführt wird, warum die Serie nicht funktioniert hat und so weiter, entkräften oder widerlegen. Es soll hier rein gar nicht inhaltlich um The Acolyte gehen, sondern einfach nur um alles, was da so im Zuge eben dieser Absetzung passiert ist. Und was man noch dazu sagen muss, ich habe das Skript hier schon am 31.08. geschrieben, eben weil wir vorher das Ganze geplant haben, schon aufzunehmen. Das heißt, es können sich an einigen Zahlen ein paar Dinge geändert haben, aber das sollte wirklich ja im minimalen Bereich sein, aber nur nicht, dass dann irgendjemand später kommt und sagt, wenn ich da jetzt irgendwann später sage, es hat irgendwie 9,9 Millionen Zuschauer gehabt und mittlerweile ist es 10, Ja, dann ist es halt mittlerweile so, aber genau, Skript, Datum 31.08. Genau, bevor wir in das Ganze einsteigen, Zahlen und Fakten und so weiter, würde ich nochmal kurz zusammenfassen, was denn eigentlich so passiert ist. Und zwar am 19.08.24 hat das große Hollywood-Magazin Deadline exklusiv berichtet, dass es keine weitere Staffel von The Acolyte geben wird. Und hat sich da auf interne Quellen berufen. Anschließend haben dann weitere große Portale, wie zum Beispiel auch der Hollywood Reporter, darüber berichtet. Und man konnte da dann schon relativ schnell eigentlich davon ausgehen, dass da irgendwas Wahres dran ist. Auch wenn jetzt da nicht näher drauf eingegangen wurde, was denn diese Quelle ist. Spätestens mittlerweile wissen wir ja, es stimmt, weil da haben sich auch diverse Kreativschaffende und Schauspieler, die daran beteiligt waren, schon in den sozialen Medien geäußert. Was komisch ist, das war Stand Skripterstellung so und ist auch heute noch so, es gibt keine offizielle Mitteilung oder Meldung von Disney Lucasfilm zum Ende von The Acolyte. Es wird nirgends drauf eingegangen, was denn die Beweggründe waren, beziehungsweise es wurde nirgends offiziell überhaupt verkündet, dass es mit der Serie nicht weitergeht. Das war wohl, wenn ich das so interpretiere, nicht geplant, dass das Ganze überhaupt erst in die Öffentlichkeit kommt. Das war wohl irgendein Leak aus dem Hintergrund. Und ich nehme mal an, dass die das gerne wohl eher ein bisschen ruhiger einfach hätten ja versanden lassen wollen und ja dann mal gucken, wie es weitergeht. So ist es wohl ja doch ungeplant in der Öffentlichkeit gelangt und hat dann ja eben zu besagten Shitstorms und vielen anderen Reaktionen da draußen geführt. Was waren denn eure Gefühle zum Ende von The Acolyte?
Ja, also wie du es am Anfang auch schon beschrieben hattest, ging es mir tatsächlich gar nicht so sehr um die Absetzung der Serie selber, wie um die Reaktionen, die dann im Internet natürlich drauf folgen mussten. Also wir haben es ja schon während dem Verlauf der Serie gesehen, wie sich teilweise über die Serie das Maul zerrissen worden ist. Und natürlich war das auch jetzt ein gefundenes Fressen für all diejenigen, die teilweise ohne Sinn und Verstand da irgendwie drüber hergezogen sind. Und da war für, ja, also deswegen hat es mich eigentlich mit so am meisten gestört, einfach, dass diese Vollpfosten, nenne ich sie jetzt mal ganz auf gut Deutsch gesagt, die ja ihre Genugtuung bekommen haben. Natürlich fand ich es auch aus der Sicht traurig, dass wir die Serie mit so einem großen Cliffhanger geendet haben. Aber ich würde auch lügen, wenn ich sagen würde, dass es mich überrascht hat. Also mit all dem ganzen Kram, was irgendwie drumherum passiert ist, ja, war es dann irgendwie doch eine Entscheidung von Disney, die ich so ein bisschen hab kommen sehen, so bescheuert ich sie auch finde. Aber ja, ja.
Aber ja. Da bin ich sogar ein Stück weit auch bei dir. Also ich habe ganz ehrlich, als diese Nachricht kam am 19.08. von Deadline, habe ich erstmal gesagt, okay, ich glaube das nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen, weil die Zahlen, die man so bis dato gehört hatte, die hatten ja für die Serie gesprochen, also waren gute Einschaltquoten, alles sowas da. Ich habe dann gab es ja auch viele, viele weitere Magazine, du hast es gerade angesprochen, Hollywood Reporter und sowas, die das dann auch veröffentlicht haben, aber immer auch mit Quelle Deadline. Und ich habe das einfach nicht geglaubt. Ich habe gesagt, naja, also wenn, dann warte ich, bis Lucasfilm oder Disney sich da irgendwie selber zu melden und da selber nochmal ein Statement zu geben, was sie leider noch nicht gemacht haben, wie wir ja gerade auch schon festgestellt haben. Ich bin dann aber trotzdem auch mit einem anderen Gedanken noch weitergegangen und den habe ich auch immer noch. Und zwar, dass es vielleicht eine ganz clevere PR-Masche ist, dass sie die Acolyte absetzen oder beziehungsweise, wir müssen ja sagen, die Acolyte hat ja nie eine zweite Staffel geplant gehabt. Also es war ja von Anfang an nie das Thema. Es wurde irgendwann halt, es wurde mit einer Staffel quasi ist ins Rennen gegangen worden. Sie haben halt jetzt einfach keine zweite Staffel mehr Greenlight für gegeben. Aber meine Idee ist ja, dass wir hier jetzt die Acolyte nicht mehr fortsetzen, aber dafür kommt dann irgendwas wie Plagueis oder The Apprentice oder such dir irgendwas Dunkles aus, einen Titel eines dunklen Schülers. Das könnte ich mir jetzt sehr, sehr gut vorstellen, weil das wäre natürlich so ein richtiges Brett, wenn sie jetzt sagen, okay, passt auf, ja, wir machen die Acolyte nicht weiter, wir machen das mit den gleichen Schauspielern, mit den gleichen Charakteren, aber es heißt anders. Und was mich ein bisschen traurig gestimmt hat, ist, dass sie aber trotzdem kurz vorher, also jetzt gehen wir mal davon aus, es wird nicht passieren, es wird keine Fortsetzung in irgendeiner Form geben, dass sie halt irgendwie vorher auf der D23 ja irgendwie da noch mit dem Cast oder zumindest mit dem, wie heißt er?
Ja, Stranger. Manny Jacinto.
Genau, dass sie da mit ihm noch so ein bisschen auf der Bühne gewesen sind und das ja noch so auch gefeiert haben und ja, dann heißt es am Ende, ja, machen wir vielleicht doch nicht. Hat mich traurig gestimmt. Ich finde es auch aktuell trotzdem schade, dass wir hier zumindest keine offizielle Fortsetzung in irgendeiner Form jetzt angekündigt bekommen haben. Weil, Nico, du sagst das ganz richtig, wir haben irgendwie so einen Cliffhanger bekommen. Und ich würde schon gerne wissen, wie es weitergeht. Aber ich glaube, das werden wir, wenn nicht in Serien- oder Filmform, dann in Buchform erleben.
Ja, genau. Du hast gesagt, das Timing und alles drumherum hat irgendwie sehr komisch gewirkt, eben weil da noch die Serie so groß präsentiert wurde. Und in der letzten News-Folge hatten wir es auch gerade drüber, dass eben auch im Zuge von der San Diego Comic-Con, die ja jetzt auch noch nicht so lange zurückliegt, auch die Acolyte-Auskopplungen in Comic-Form, also Cal Nacker wird in den neuen Volumes der High Republic Comics einen Auftritt haben und ziert da auch das Cover. Es gibt einen eigenen Roman mit Venestra und Indara in der Hauptrolle und irgendwie wirkt das Ganze auch komisch. Gut, dass du es aber auch ansprichst, Dennis, das habe ich tatsächlich am Anfang vergessen auch zu sagen. Die Acolyte wurde nicht gecancelt oder abgesetzt im klassischen Sinne, wie man es kennt, dass so aus dem Nichts raus die geplante zweite Staffel der Stecker gezogen wurde, sondern es war eben auf eine Staffel ausgelegt. Natürlich haben die Macher öfter betont, wir würden natürlich gerne weitermachen. Und spätestens nachdem man das Finale gesehen hat, merkt man ja, dass da genug Dinge offen gelassen wurden und man da schön die Story hätte weitererzählen können. Aber es wurde einfach ja eben nicht verlängert. Und warum Lucasfilm schweigt, wir wissen es nicht genau, aber wir können zumindest mal schauen, was liefert uns denn das Internet, und da habe ich mich mal auf die Suche gemacht und habe da mal einige Zahlen herausgesucht. Als Quelle hatte ich unter anderem Nielsen Rating, das ist schon eine relativ bekannte Seite oder auch Agentur, kann man es nennen, die schon in TV-Zeiten, also als es noch gar keine Streaming-Services gab, da die Einschaltquoten ermittelt hat. Außerdem habe ich das Ganze noch mit diversen Berichten eben von Deadline, Hollywood Reporter, Variety oder auch der immer gut informierten Seite Star Wars News Net abgeglichen. Trotzdem sei hier nochmal gesagt, keine der jetzt genannten Zahlen sind irgendwie offiziell von Disney, und da kann es natürlich Abweichungen geben, aber so irgendwo in den Sphären wird das Ganze dann schon unterwegs sein, weil eben viele Leute, die sich beruflich damit beschäftigen und auch darüber schreiben und eben, wie gesagt, seriöse Quellen, keine irgendwelchen Reddit-Leaks, wo man nicht mal weiß, woher das kommt, oder irgendwelche YouTuber, die da immer Bullshit verbreiten, sondern wirklich Branchenmagazine habe ich da herangezogen. Und daher habe ich mal als erste Grafik eben die geschauten Minuten pro Folge. Das sind ja sehr komische Messwerte, die wir da immer haben. Und wie weit das jetzt auch in Relation zu anderen Serien ist, so tief bin ich da jetzt nicht rein, aber ich habe das Ganze eben mal verglichen. Also alle Star Wars Serien, ausgenommen The Mandalorian Staffel 1, die auf Disney Plus erschienen sind, habe ich hier als Vergleich herangezogen. Zu The Mandalorian Staffel 1 gab es wohl einfach keine Zahlen, zumindest habe ich da nichts Richtiges gefunden, und vielleicht liegt es einfach zu lange zurück, vielleicht liegt es daran, weil es noch aus den Anfangstagen von Disney Plus stammt, das weiß ich nicht genau, aber wir haben zumindest einige andere Serien zum Vergleich. Hallo, hier spricht Daniel aus dem Schnitt. Mir ist da ein kleiner Fehler unterlaufen, auf den mich Dennis im Nachgang der Folge aufmerksam gemacht hat. Die genannten Zahlen sind natürlich in Millionen. Das heißt, wenn ich hier von 1050 zum Beispiel rede, dann meine ich 1050 Millionen geschaute Minuten. Ansonsten würde das Ganze natürlich keinen Sinn ergeben. Und ja, jetzt weiter zur Folge. Und da sieht man vor allem, dass allgemein einfach ein Rückgang zu betrachten ist. Ich habe hier mal besonders herausgehoben die Finalfolgen. Und da haben wir zum Beispiel von Mando Staffel 2. Und da wird der Wert der finalen Folge, also der achten Folge der zweiten Staffel, wird mit 1336 geschauten Minuten betitelt. Und dann haben wir eben The Book of Boba Fett, wo wir schon im Bereich 885 sind, und Kenobi 860. Dann haben wir Andor 674, dann ein Aufschwung wieder, Mandalorian Staffel 3 mit 1012. Dann haben wir Ahsoka mit 575 und eben weit abgeschlagen dahinter The Acolyte mit 335. Man muss dazu sagen, das andere sind alles eben auch Serien, die laufen schon deutlich länger. Das heißt, auch The Acolyte wird da definitiv noch klettern. Trotzdem ist es schon ein Indiz, weil eben nach Release werden solche Serien ja natürlich hauptsächlich geschaut. Und man sieht da einfach auch deutlich, dass zum Beispiel The Acolyte und eben auch Ahsoka einen Rückgang hatten zum Finale. Das heißt, die erste Folge der Staffel bei zum Beispiel The Acolyte war noch mit 488 Minuten, eigentlich noch in einem ganz guten Bereich, so in dem Durchschnitt, wie sich Ahsoka in der Mitte so bewegt hat. Aber eben nach der dritten Folge war da, ja, ist es irgendwie bergab gegangen und hat sich dann einfach auch nicht mehr erholt. Die Gründe dafür, ja, mannigfaltig könnten die sein, um es in Star Wars Worten auszudrücken. Wissen wir nicht ganz genau, aber wir sehen auf jeden Fall, dass es da einen Rückgang gab. Und wenn man es jetzt mit anderen Serien vergleicht, eben Mandalorian, The Book of Boba Fett, Andor, Mandalorian Staffel 3, das waren auch alles Serien, die im Laufe ihrer Staffel Zuschauer gewonnen haben. Das heißt, da haben das Finale mehr Leute geschaut, teilweise auch deutlich mehr, wie zum Beispiel die erste Folge der Staffel. Kenobi zum Beispiel hatte auch einen Rückgang, aber das ist ja auch eine Serie, das ist vielleicht der Vergleich ein bisschen, hinkt ein bisschen, weil es war halt eben als so eine Event-Serie geplant, da war von vornherein gar nicht eine zweite Staffel irgendwie im Rennen. Und bei Ahsoka gab es auch einen Rückgang, aber nur jetzt irgendwie im Vergleich zur allerersten Folge. Da hatte die allererste Folge oder die ersten beiden Folgen hatten richtig gute Quoten und danach ging es ein wenig zurück, hat sich aber immer noch auf einem guten Niveau gehalten. Und wenn man sich eben diese Zahlen da mal anguckt, dann ist eben die Acolyte schon recht weit abgeschlagen. Und du hast es vorhin angesprochen, Dennis, die Zahlen zum Zeitpunkt, vor allem als wir Reviews gemacht haben, waren da noch entsprechend besser. Aber das liegt halt einfach daran, dass das irgendwie immer auch mit ein paar Wochen Verzug kommt. Und damals wurde ja eben berichtet, dass die Acolyte recht gute Quoten hatte und dass es unter anderem, glaube ich, The Boys und andere Serien bei anderen Streamingdiensten hinter sich gelassen hat. Und dann ist es leider aber ja ab der dritten Folge rückläufig gewesen.
Wenn ich da kurz reinkrätschen darf, ich glaube, genau das ist nämlich auch so ein Thema. Wenn wir sehen, was zur gleichen Zeit auch released wurde, also jetzt nehmen wir mal The Acolyte, da haben wir zur relativ gleichen Zeit die, ich weiß nicht, die vierte Staffel von The Boys, die kam recht zeitnah mit raus. Wir hatten House of the Dragon, kam mit raus. Das sind natürlich einfach, wenn du, also, wir haben so viele verschiedene Streaming-Dienstleister und ich glaube, es gibt viele, die vielleicht Disney Plus sich einfach nur holen, um eine Serie zu gucken und dann wird das wieder nach, ich sag mal, nach 6 bis 8 Wochen dann auch wieder storniert. ich glaube, das ist auch einfach, da kommen wir vielleicht ja nachher nochmal drauf, vielleicht ist es auch einfach zu viel gewesen. Wir haben es in unserer Jubiläumsfolge auch gesagt, es ist vielleicht auch einfach diese Masse an Serien, die zeitgleich kommen, das kannst du halt auch als Normalsterblicher kaum noch irgendwie sehen alles. Also zumindest nicht zu Release-Tagen. Dann bist du ja quasi 2 Wochen lang nur jeden Abend mit 1 bis 2 Stunden Serie beschäftigt.
Ja, definitiv. Und ich glaube, Nico, du hast es auch mal angesprochen, dass bei dir auch so eine gewisse Star-Wars-Müdigkeit geherrscht hat. Ich meine, du hattest damals ja auch genug andere Themen, Abitur und was auch immer gerade bei dir. Aber ich kann das auch entsprechend schon verstehen. Der Hype, wie damals vielleicht noch zu Mandalorian Staffel 2 oder Kenobi, der ist irgendwie gerade nicht mehr da, aufgrund der Masse an vielen Star-Wars-Serien und eben auch vielen anderen, weil zum Beispiel, Dennis, du hast auch gesagt, House of the Dragon, ich habe es zum Beispiel noch nicht mal geguckt, obwohl ich großer Fan auch der ersten Staffel war, aber ich hatte einfach nicht die Zeit und war dann im Kopf einfach nicht so auf der Höhe, dass ich jetzt gesagt habe, ich habe jetzt richtig Bock, mich da drauf einzulassen, und dann habe ich gedacht, ich warte da lieber so lange, bis ich einfach auch richtig Lust habe und nicht nur, weil es jetzt rauskommt. Bei Star Wars ist es bei mir dann irgendwie so dieses, okay, es ist halt Star Wars, also gucke ich, deshalb ist da bei mir immer Pflicht, aber oder Nico, deine Gefühle nochmal? Ja, noch mal.
Also genauso ging es mir halt auch. Ich wollte es schauen, eben weil ich mich als Star Wars Fan sehe und eigentlich auch so gut wie alles mag, was ich so konsumiert habe im Bereich Star Wars. Aber es hat sich dann tatsächlich auch eher wie so eine Pflicht angefühlt als wirklich ein, ich sag mal, Serienevent, auf das ich mich gefreut habe. Es mag daran liegen, dass es eben inzwischen eine Star-Wars-Serie von vielen ist, so Mandalorian, das war die allererste Live-Action-Star-Wars-Serie. Mittlerweile haben wir Andor, Kenobi, Book of Boba Fett und Ahsoka noch dazu und jetzt eben wie Acolyte. Und dass dadurch vielleicht so ein bisschen, ja, die Besonderheit irgendwie verloren gegangen ist, will ich jetzt eigentlich nicht sagen, weil es ja an sich immer noch eine Serie ist, die gut für sich alleine stehen kann, aber vielleicht versteht ihr so, was ich meine, wenn ich jetzt so die anderen Serien mir angucke, so die sieht man so in anderen Augen. Für Mandalorian war jetzt so die erste seiner Art, und alles, was danach kam, fühlte sich auch noch irgendwie, ja, irgendwie besonderer an, und dann war The Acolyte so wie die x-te Marvel-Serie für mich. Ja, und hat mich dann auch tatsächlich thematisch nicht so krass gecatcht, dass ich mich auch wirklich jeden Mittwoch um 9 Uhr vom PC gesehen habe, sondern dann vielleicht sogar erst ein paar Tage später.
Hm. Ja. Ich glaube, das, was du hier ansprichst, also The Acolyte, Kenobi und auch Andor, das sind ja quasi Serien, die wirklich für sich alleine stehen können, die quasi ein Alleinstellungsmerkmal in sich haben, weil sie eine in sich geschlossene Serie sind, die natürlich irgendwie an das anknüpft, was wir aus dem Star Wars-Universum kennen. Aber was halt jetzt gerade auch mit Mando, mit Book of Boba Fett, mit Ahsoka passiert, das ist ja quasi dieses Mando-Verse, was hier aufgebaut wird, dass das alles auch noch in sich zusammen auch irgendwie einfließt. Das heißt, wir haben dann die Gastauftritte von Boba in der Mando-Serie oder von Mando in der Boba-Serie, was natürlich auch sehr hart kritisiert wurde, dass in der Book of Boba Fett-Serie 2 Folgen quasi primär mit Mando liefen oder 1,5, ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Und auch mit Ahsoka, da haben wir zwar jetzt Mando nicht gesehen, aber wir haben Ahsoka in beiden anderen Serien gesehen. Ja, genau, in beiden anderen Serien. Also das ich finde es gut, dass das irgendwie ineinander fließt. Aber da läuft man halt dann auch am Ende Gefahr, wie du es jetzt ja auch gerade sagst, dann ist es halt irgendwie so wie eine x-te Marvel-Serie. Und irgendwann verliert man vielleicht auch so ein bisschen den Anschluss daran. Oder man hat vielleicht Angst, dass jetzt wieder sowas kommt. Und ich muss ja genau wissen, wo das reinspielt. Und wenn man, wenn man die Bücher der High Republic-Serie nicht gelesen hat, dann ist die Acolyte auch eine schwere Kost. Ich mochte es sehr, weil mir das ganze Universum oder dieser ganze Zeitstrahl sehr gut gefällt. Ich mag die Idee dahinter, und die Kritik ist vielleicht an manchen Stellen berechtigt, an den meisten Stellen meines Erachtens nach nicht. Aber da wollen wir jetzt gar nicht drüber sprechen. Aber ich glaube, da hat man vielleicht auch, ja, ich sag mal, zu früh eine Serie geliefert, die einfach einen Aspekt bringt, der zu viel Vorwissen teilweise auch erfordert. Also meines Erachtens nach, weil, wie gesagt, dann taucht eine Vernestra Rowe auf. Die kennst du auch nur aus den Büchern eigentlich. Warum ist sie denn jetzt so besonders? Warum wird sie darauf angesprochen, dass sie beim Hyperraumsprung schlecht wird? Ja, solche Sachen, wo du dann sagst, du als Buchkenner weißt, ah, schau an, habe ich schon mal gehört. Aber wenn du dann das Ganze jetzt so als jemand siehst, der mit diesen Büchern nichts zu tun hat, für die ist es schwer. Und ich glaube, für die war es leichter, einen Boba zu sehen, einen Kenobi zu sehen, aber auch einen Endor zu sehen, weil sie da zu jedem Charakter, auch zu Ahsoka, ganz oft irgendeine Verbindung hatten. Bei Ahsoka ist es vielleicht sogar noch fragwürdig, weil sie ja einfach ein Animationscharakter ist. Aber ich glaube, hier spielen zu viele Dinge mit rein, die der Serie just in dem Moment nicht gut getan haben. Mal abgesehen von diesem ganzen, ich sag jetzt mal, vermeintlichen Review-Bombing.
Ja, nee, das kann man vielleicht, auch wenn ich es jetzt erst an einer anderen Stelle habe, passt es doch ganz gut rein, dieses Review-Bombing. Also es ist definitiv nicht nur vermeintlich, sondern es haben eben auch die von mir genannten Quellen schon darüber berichtet, dass die Acolyte schon teilweise vor Release, also gerade vor Release der ersten beiden Folgen, wurde schon auf IMDb und vor allem auf Rotten Tomatoes wurden da wirklich viele richtig, richtig schlechte Reviews rausgehauen und Bewertungen. Und auch vor allem im Verhältnis, wenn man sieht, wie lange es eben die Acolyte gibt. Und da habe ich zum Beispiel eine Zahl rausgesucht, dass die Acolyte mehr Bewertungen insgesamt hat, wie einige Serien, wie zum Beispiel teilweise ganze Staffeln von Game of Thrones aus der Vergangenheit, die halt deutlich älter sind und auch im Vergleich zu anderen Star Wars Serien, also da kann jeder, der das schauen möchte, das ist ja öffentlich zugänglich im Internet, kann da mal schauen, da sieht man einfach, dass die Anzahl an Bewertungen und vor allem an negativen Bewertungen sehr, sehr, sehr hoch sind. Und vor allem, wenn man dann ja mal guckt, wie schlecht jetzt hier, wie wir es ja diskutiert haben, die Quoten waren, dann macht es halt überhaupt keinen Sinn, dass das quasi die schlechte geschauteste Star Wars Serie ist, aber gleichzeitig eine der am meisten bewertetsten Serie. Ich denke, dass das auch auf jeden Fall einen Teil dazu beigetragen hat, gerade so der Casual-Zuschauer, der eben nicht so wie wir in dieser Bubble ist, der keine Star-Wars-Podcasts hört und sich dauernd mit Star-Wars beschäftigt, und wenn der dann halt, ich sag jetzt mal, bei der Arbeit ist und redet mit seinen Kollegen oder in der Schule oder wo auch immer und hey, habt ihr schon gehört von der neuen Star-Wars-Serie und ein paar, ja, die wird im Internet mega schlecht bewertet, brauchst du dir gar nicht angucken, dann bin ich mir da schon sicher, dass viele Leute, die da einfach nicht so tief drin sind, sagen, wenn sie da von ein paar Leuten hören, die da aufgeschnappt haben, das hat mega schlechte Bewertung, ja, dann gucke ich in meiner Freizeit lieber eine der anderen vielen Serien, im Gegensatz zu, wenn jetzt eine Serie richtig gehypt wird und so Mund-zu-Mund-Propaganda und alle erzählen, boah, das ist eine richtig coole Serie, ähnlich war es scheinbar, wenn man so auf die Zahlen guckt, bei Mandalorian Staffel 3, wo wirklich ein großer Anstieg nochmal war von der ersten bis zur letzten Folge. Da hat sich halt einfach scheinbar rumgesprochen, hey, das ist eine coole Serie, und da gab es halt eben auch kein Review-Bombing in den Ausmaßen. Und das hat mit Sicherheit auch seinen Teil dazu beigetragen. Was ich nochmal erwähnen wollte, vorhin habe ich das nämlich erzählt mit dem Serienstart und der Konkurrenz, und dass obwohl eben die Acolyte die schlecht geschauteste Star Wars Serie ist, hatte die erste Folge laut Variety den besten Serienstart des Jahres 2024. Das waren damals auch die eben guten Zahlen, auf denen wir uns im Podcast berufen haben, und danach sind die Zahlen wohl leider rückläufig gewesen. Wir haben hier jetzt noch, wenn ihr mal vielleicht in das Skript schaut, könnt ihr mal gucken, da gibt's eine schöne Grafik, geschaute Minuten im Durchschnitt. Und ich glaube, da ist es besonders schön, oder schön nicht, aber gut zu sehen, wenn man da mal vergleicht, gerade so der allererste Balken ganz links ist die zweite Staffel von The Mandalorian, das heißt, das sind die durchschnittlichen Quoten pro Folge. Und ganz am Ende haben wir die Acolyte, dann sieht man, dass das ganz, ganz tief darunter liegt. Und dass allgemein aber auch eben Mandalorian so ein riesen Ausschnitt nach oben ist. Also Mando Staffel 2 und 3 haben irgendwie deutlich mehr Zuschauer wie alle anderen Serien. Und wir sehen zum Beispiel auch Andor, dass es insgesamt eben nur knapp über die Acolyte liegt. Habt ihr die gerade vor euch, diese Grafik? Ja. Also ich glaube, da sieht man es nochmal ganz gut, weil Zahlen ist immer schwer, vor allem jetzt hier im Podcast zu beschreiben, aber wir haben da halt so ein eben ein Balkendiagramm, was ich da gefunden habe. Und da sieht man schon eben ja Acolyte weit abgeschlagen, ganz dahinter. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen runtergehen, wenn wir hier auf die Budgetzahlen der einzelnen Star Wars Serien eben mal gucken, weil das fand ich selbst schon echt sehr erschreckend, wie teuer die Acolyte tatsächlich denn war. Also man muss auch hier wieder sagen, es gibt ja zwei verschiedene Arten bei Star Wars, wie aktuell so gedreht wird. Wir haben The Volume beziehungsweise Stagecraft, diese Technik, die Lucasfilm ILM eben seit der ersten Staffel von The Mandalorian im Einsatz hat. Und da sehen wir zum Beispiel, die erste Staffel von The Mandalorian hatte ein Budget von ungefähr 100 Millionen. Die zweite Staffel, The Mandalorian, ungefähr 120 Millionen. Und die dritte Staffel von The Mandalorian auch so um den Dreh 120. Wenn wir jetzt dann im Vergleich dazu mal die Acolyte, das war ein Budget von 180 Millionen und gleichzeitig waren quasi die Quoten nur ungefähr ein Drittel wie die zweite Staffel von The Mandalorian. Und auch die dritte Staffel von The Mandalorian war ungefähr wurde zweieinhalb Mal so viel geschaut wie die Acolyte. Und die einzige Serie, wir haben es schon erwähnt, Andor, die auch nicht so gute Quoten hatte wie eben die Acolyte, selbst das ist, wenn man es runterrechnet, weil bei Andor waren es 12 Folgen mit einem Gesamtbudget von 250 Millionen und das sind dann irgendwie bei 8 Folgen eben, wenn es 166 Millionen so mal runtergerechnet, und trotzdem liegen die Quoten knapp über die Acolyte, aber Andor hatte eben hier den Vorteil, dass es von Kritikern hochgelobt wurde, dass es bei den Emmy Awards dann auch als beste Drama-Series nominiert wurde und unter anderem in Konkurrenz stand zu zum Beispiel Better Call Saul, House of the Dragon, Succession, The Last of Us, also wirklich Prestige-Serien von HBO teilweise. Und ich glaube, dass das alles im Paket eben auch dazu geführt hat, warum eben die Acolyte dann nicht weitergeführt wurde, weil es einfach, dadurch, dass es nicht bei The Volume gedreht wurde, sondern mit echten Sets, ein Riesenaufwand war, es sehr teuer war, wahrscheinlich auch entsprechend lange Drehzeiten deswegen. Und die anderen Serien, ausgenommen eben Andor, sind deutlich günstiger, haben dazu noch deutlich bessere Quoten meistens gehabt und macht das Ganze, wenn man es einfach mal nüchtern betrachtet, so aus geschäftsmännischer Sicht, dann macht es irgendwie auch einfach Sinn, warum das so in dieser Art und Weise nicht weitergeht. Und ich finde es selber auch echt überraschend, wie viel günstiger The Volume ist. Das hätte ich nämlich irgendwie so in dem Sinn auch gar nicht gedacht.
Um vielleicht noch einen Erklärungsansatz zu bieten, warum The Acolyte vielleicht, was so Zahlen angeht, so ein bisschen schlechter abschneidet, der mir jetzt gerade so gekommen ist. Ich habe also überlegt, alle Serien, die davor liefen, hatten irgendeine Art von Publikumsmagnet, sag ich mal. Irgendein Alleinstellungsmerkmal, was die Serien so ausgemacht hat. Also Mandalorian zum Beispiel, ne, erstmal, wir hatten es gerade schon angesprochen, es war die erste Live-Action-Serie. Okay, spricht ja erstmal nur so für Star Wars-Fans, aber dann durch Mundpropaganda, erste Folge, Grogu wird gezeigt, so, oh mein Gott, Baby Yoda ist das Süßeste überhaupt. Also allein dadurch wurde ja schon ein riesiges, ich sag mal, Casual-Fernseh Publikum angesprochen. Dann hast du natürlich die ganzen anderen Serien, die einen großen Namen vorweg haben. Gut, Andor ist jetzt vielleicht nicht der allergrößte Name. Da hattest du dann aber zum Beispiel einen Tony Gilroy, der im Hintergrund an der Serie arbeitete und der sich durch Succession Woher kennen wir nochmal Tony Gilroy?
Von Bourne, glaube ich. Ich weiß gar nicht, was er direkt vor Andor gemacht hat.
Naja, auf jeden Fall ein Name, der eigentlich gar nicht so ins Star Wars-Universum passt, sag ich mal, und der versprochen hat, okay, es wird so das HBO-mäßigste Star Wars, was es so gibt. So, das war dann so der Publikumsmagnet. Dann hattest du Ahsoka, der allen Fans ein Begriff sein sollte, die irgendwie mit Star Wars in meinem Alter, sag ich mal, aufgewachsen sind, durch Clone Wars, Kenobi sowieso. Und das hattest du alles bei Acolyte nicht. Also bei Acolyte war der einzige Selling Point High Republic. 100 Jahre vor Episode 1. So. Und das juckt ja die meisten Leute
ich sag mal, herzlich wenig, die jetzt nicht im Star Wars-Universum drin sind. Die haben von The High Republic noch nie was gehört, außer wenn sie mal im Talia aus Versehen in die Sci-Fi-Abteilung geschlendert sind. So, einfach um nochmal so das vielleicht zu erklären, woran das liegen könnte. Einfach, es hat dieses gewisse Etwas gefehlt, was irgendwie im Internet besprochen wurde, abgesehen von die Serie ist scheiße, weil woke, weil weiß ich nicht.
Ja, da bin ich bei dir. Ich habe das ja auch schon ein paar Mal gesagt in verschiedenen anderen Formaten, dass wir bei Book of Boba Fett, bei Kenobi, da haben wir, oder auch bei Ahsoka, das sind diese Riesennamen. Das ist, da die ganze Last dieser Serie beläuft sich auf den Namen des Hauptcharakters in dem Fall. Und das kann super funktionieren. Wir haben alle mitbekommen, dass Book of Boba Fett abgestraft wurde, weil Boba zu lapidar gewirkt hat und so zu nice guy plötzlich war, dass Kenobi abgestraft wurde, weil es zu sinnlos war, weil ein kleines Mädchen mehreren Gangstern weglaufen kann in einem Wald. Und wir haben auch bei Ahsoka gehört, dass das auch nicht funktioniert hat, weil der Hauptantagonist plötzlich nicht funktioniert, weil er nicht mehr der ist, der sein sollte. Und ich glaube zusätzlich auch, dass die Acolyte als Serie, da sind auch viele Namen mit drin. Also es sind viele unbekannte Namen mit drin, aber es sind trotzdem Carrie Ann Moss. Ich glaube, diese Frau lässt sich auch gut bezahlen für ihre Arbeit. Also das ist nun mal auch ist ja auch ein Bekanntheitsgrad. Also als wir gehört haben, Carrie Ann Moss ist mit drin. Ich weiß noch, wie Tom und ich die Trailer-Analyse gemacht haben. Und dann war das für uns beide auch so ein Moment, ja, gut, das ist Trinity. Es ist Trinity aus Matrix. Das wird eine richtig coole Geschichte. Und ich habe, glaube ich, ich weiß nicht, ob es Tom oder ich war, aber wir haben, glaube ich, beide gesagt, da wetten, das ist so ein Fall, die ist 10 Minuten in der Serie, dann ist weg. Und das ist halt natürlich rein aus der Storyline auch passiert, mal abgesehen von den Rückblicken. Und ich glaube trotzdem, dass diese Serien einfach, also gerade diese bekannten Namen, da sind die Schultern nicht breit genug gewesen, dass es hätte darauf funktionieren können. Vielleicht waren auch ein bisschen die Drehbücher an der einen oder anderen Stelle vielleicht nicht ideal geschrieben für den, ich sag mal, 0815 Star Wars Fan. Ich möchte jetzt hier niemanden beleidigen, aber ich glaube, es gibt halt viele Star Wars Fans, die sagen, ich möchte mich abends auf die Couch schauen und möchte es gucken, ohne viel nachdenken zu müssen. Und dann gibt's halt so Leute wie uns und auch Tom als Beispiel, die natürlich dann auch versuchen, in jeder Ecke irgend noch mal eine Referenz zu finden und zu überlegen, ah, wo habe ich das schon mal gesehen oder wo kennt man das irgendwie her? Oder aber auch vielleicht einfach sogar in die Legends gehen und sagen, ach, guck mal, das haben sie sich daraus geschnappt. Bei The Acolyte ist es beispielsweise die Lichtschwertpeitsche von Venestra Rowe, die es nicht erst in diesen Büchern, also in den High Republic Büchern gab, die gab es schon in den heutigen Legends Büchern, in den Jedi Apprentice Büchern beispielsweise, oder auch in der Darth Bane Trilogie war es, glaube ich, sogar zuerst drin, wenn ich mich nicht ganz irre. Also das sind ja so Sachen. Es ist schade, dass wir hier so viel unterschiedliche Watchtimes sehen auf diesem Diagramm, was du da vorbereitet hast, Daniel. Das ist wirklich schade, aber ich glaube auch, Mando Season 2 hat natürlich einen riesen Fan-Hype bekommen mit der letzten Folge. Ey, da taucht plötzlich Luke Skywalker auf. Wow. Book of Boba Fett hat stellenweise auch nochmal einen Hype bekommen. Da taucht noch mal Luke Skywalker auf. Also so diese ganzen alten, großen Namen tauchen plötzlich, oder was ist die ganzen alten, aber da tauchen große alte Namen auf. Ich glaube, deshalb funktioniert es auch gut. Ich wundere mich aber ehrlicherweise, dass Mando Season 3 im Verhältnis so gut abgeschnitten hat, weil da habe ich damals sehr viel Negatives gehört. Also das wundert mich wiederum sehr.
Ja, aber ich glaube, da war diese eben angesprochene Casual-Crowd noch am Start. Also die jetzt durch Mando Staffel 1 eingestiegen sind und gar nicht so viel um das ganze Trara drumherum mitbekommen haben. Also eben diese Leute, die du gerade meintest, die einfach sich abends auf die Couch setzen und sich das dann anschauen und die dann vielleicht irgendwie sehen, oh, guck mal, Folge 3, Jack Black, haha, den kenne ich ja noch von früher, School of Rock, wie toll.
Was,
Ja, das stimmt schon. Mando ist so wirklich einfach eine Serie, das kann jeder gucken, der einfach nur, ey, Star Wars ist cool, man muss kein großes Vorwissen haben, da haben zwar viele Figuren eben wie Ahsoka und so weiter ihren Auftritt, aber es ist halt nicht so essentiell. Und wenn man dann guckt, gerade so Ahsoka, was ja jetzt auch nicht so die ultimativ guten Quoten hatte, verstehe ich dann auch zum Teil, weil wenn man halt eben kein Clone Wars, kein Rebels und so weiter geguckt hat und einfach nur, wie gesagt, Star Wars aus dem Kino oder so kennt, es wird halt auch nicht so viel in der Ahsoka-Serie erzählt und wir starten halt da mit einem etablierten Charakter. Und ich denke, gerade sowas wie Mando, das kann man sogar gucken, wenn man noch nie Star Wars geguckt hat und mit Mandalorian Staffel 1 anfängt und guckt das einfach dann durch, dann ist es zumindest genug Informationen da, dass man alles Relevante innerhalb der Serie, finde ich bis jetzt, eigentlich versteht, worum es geht, und alle anderen Figuren, die dann irgendwie auftauchen, sei es eben Bo-Katan oder Ahsoka, die werden zumindest so gut erklärt, dass man ungefähr weiß, wer die denn sind, und da wird kein Vorwissen vorausgesetzt, weil die Diskussion hatte ich eben auch mit vielen Freunden von mir, die halt auch so richtige Casual-Gucker sind und halt nicht Clone Wars und Rebels und was auch immer geguckt haben, und die finden Mando auch definitiv mit am besten, weil es einfach die Serie ist, die am einsteigerfreundlichsten ist.
Ja.
Ja, was ich hier dann noch als Infos habe, ist mal besonders zu betrachten, was ist denn mit den Serien, von denen wir wissen, dass es eine Fortsetzung gibt. Also gerade sowas wie Kenobi ist ja definitiv schon abgeschlossen. Und eben, wir hatten es jetzt gerade über Mandalorian. Die mit Abstand erfolgreichste Star Wars Serie wird fortgesetzt, aber wohl nicht als Serie, sondern die Serie bekommt einen Kinofilm. Und auch eben Ahsoka, was quotentechnisch nicht am obersten Ende liegt, hat aber zumindest, wenn man hier mal die Kosten pro Folge auch guckt, wenn die Angaben stimmen, dann hat einfach Ahsoka ungefähr 12,5 Millionen pro Folge gekostet und die Acolyte 22,5 Millionen. Das ist halt schon echt eine Hausnummer mit 10 Millionen mehr Kosten für eine Folge. Und eben Endor haben wir vorhin angesprochen. Da war das einmal der Prestige, viele Awards, ein großer Name mit Tony Gilroy und auch anderen dabei. Da war es wohl auch so, dass da von Anfang an das ganze Projekt als zwei Staffeln eben bestellt wurde und anders wie The Acolyte eben eine Staffel nur. Das mal nur als Vergleich. Da lässt sich definitiv dann halt herauslesen, ja, allgemein ist da wohl gerade bei Disney Plus ja, gibt es Veränderungen, nicht nur bei Disney Plus, sondern allgemein im Streaming, würde ich mal behaupten, weil allein schon die Tatsache, dass selbst The Mandalorian nach den Zahlen hier nicht als vierte Staffel zumindest mal in naher Zukunft fortgesetzt wird, glaube ich, lässt da schon einiges rückschließen, eben warum es dann eben die Acolyte erwischt hat. Oder was denkt ihr dazu?
Also ich würde gerne noch ergänzen, weil wir es Tony Gilroy ein paar Mal angesprochen haben und Endor, Rogue One ist ja nun mal halt auch eines der beliebtesten oder einer der beliebtesten Star Wars Filme, die es, glaube ich, gibt. Also mal Episodenfilme außen vor gelassen. Gab es natürlich jetzt nicht sehr so viele neben Solo und gab es halt oder neben Rogue One. Aber Rogue One, wenn du heute auf irgendwelche Top-Tier-Listen schaust, dann ist Rogue One immer ganz weit oben mit drin. Und ich glaube, deshalb hat die Serie zumindest auch im Nachgang nochmal gute Zahlen kassiert. Wir haben es ja gesehen, zu Beginn eher so, naja, eher schlecht rum. Aber da ist mir was aufgefallen, was ich noch gern loswerden möchte, und zwar 12 Folgen. Das war für diese Serie das Beste, was ihr passieren konnte. Und ich glaube, heute weiterhin macht weniger Serien, also lasst pro Jahr eine Serie kommen, und macht da aber mehr Folgen draus. Weil, wenn wir überlegen, das Jahr 2024 ist noch nicht rum. Und wir hatten in diesem Jahr Bad Batch Staffel 2, hoffe ich. Nee, 3 war dieses Jahr. Ja. Wir hatten Tales of the Empire. Wir hatten jetzt The Acolyte. Wir kriegen noch Skeleton Crew. Selbst wenn wir da 2 animierte Serien haben, sind das trotzdem 4 Serien, Okay, Bad Batch, zugegeben, hat viele Folgen gehabt, war auch entsprechend gut im Endeffekt. Tales of the Jedi oder Tales of the Empire funktioniert als Kurzform auch sehr, sehr gut. Aber die anderen zwei, bei Skeleton Crew können wir es natürlich noch nicht wissen, aber Acolyte war halt teilweise, da hätte man theoretisch, hätte man zwei Folgen mehr gemacht oder vielleicht drei Folgen mehr, dann hätte man einfach vielleicht viel mehr noch erklären können. Das, was du jetzt auch gerade gesagt hast, dass wir Charaktere vorgeworfen bekommen, die wir überhaupt nicht kennen, mit denen wir uns überhaupt nicht identifizieren können, die sind plötzlich einfach da. Und keiner versteht, warum sie eigentlich da sind. Oder keiner versteht, was das für Charaktere sind. Wer ist denn Soul? Ja, was ist das denn eigentlich für ein Typ? Der ist ja irgendwie ganz cool. Das ist ja ein bisschen so ein Qui-Gon-Jinn-Verschnitt. Aber warum hatten der so eine Macke im Laufe der Staffel? Aber warum kriegt der die? Das wird ja immer nur so, da kriegst du so einen Anriss und das war's dann. Und das finde ich halt sehr, sehr schade. Das, ich glaube, macht weniger Serien pro Jahr, macht sie dafür länger und dann hast du eigentlich gewonnen, meines Erachtens nach.
Ja, oder zumindest die Folgen länger.
Also oder das,
die
ja.
Die Folgen gingen ja teilweise nicht mal über 40 Minuten.
Ich glaube, die kürzeste Mando-Folge war, glaube ich, 32 Minuten. Das war exklusive Abspann.
Ja.
Inklusive Abspann.
Also die komplette Staffel von The Acolyte ging 4 Stunden und 28 Minuten. Und als Vergleich mal dazu, Andor sind wir bei 7 Stunden und 51.
Und, gut, sind 4 Folgen mehr. Ja,
also selbst Mandalorian, was ja definitiv kurze Folgen hatte, hat auch erste Staffel 4 Stunden 32, zweite Staffel 4 Stunden 40, dritte Staffel sogar 5 Stunden und 3. Und ich weiß aber, was du meinst. Mandalorian ist halt auch dementsprechend kein Charakterdrama, wie es irgendwie die Acolyte halt großteils sein wollte, sondern es ist ein Action-Abenteuer. Ja. Da haben wir auch ein bisschen Tiefgang. Aber ich meine, allein schon die Tatsache, wir haben einen gesichtslosen Helden, der in 90% aller Folgen eben seinen Helm nicht abnimmt und wo halt ganz klar die Action und Baby Yoda beziehungsweise Grogu und einfach alles drumherum im Vordergrund steht und eben die Acolyte, wo es ganz klar um eine Mystery-Story, ein Charakterdrama, wo sehr viele neue Figuren gibt, die etabliert werden müssen, die alle vielleicht auch eine Backstory brauchen, damit wir verstehen, wie die ticken und dann halt auch noch quasi in Relation eigentlich die kürzeste Star-Wars-Serie zu haben, ist definitiv, ja, wohl auch eine Entscheidung gewesen, die im Nachhinein nicht so funktioniert hat. Und da bin ich auch voll dabei. Ich fand da auch, dass die Folgen definitiv hätten länger sein können.
Ja, also wie gesagt, länger oder halt, mehr Folgen. Also wir haben das ja in dieser Mid-Season-Finale haben wir das gesehen, diese zwei Folgen Tag und Nacht, Day and Night, die offenbar so rein, wie sie sich angefühlt haben, als eine große Folge geplant gewesen ist. Also das war ja einfach nur ein Cut an der richtigen Stelle gesetzt. Komm, wir machen eine zweite Folge draus. Da hättest du auch ohne Probleme, hättest ein bisschen was rauslassen können, dann hättest du eine schöne, große 50-Minuten-Folge gehabt, die wäre top gewesen. Also
ich frage mich auch bei der Serie vor allem, ob es da vielleicht Sinn gemacht hätte, das tatsächlich am Stück einfach zu schauen. Weil eben gerade wenn es so kurze Folgen sind, dann ist es bei mir persönlich auch so, dann schaue ich da gerne einfach mal ein paar Folgen am Stück an, weil wenn du dann halt echt so eine Woche wartest und kriegst dann irgendwie nur 30 Minuten, da finde ich dann zum Beispiel sowas wie eben House of the Dragon oder so weitaus befriedigender, weil dann warte ich eine Woche und dann bekomme ich halt aber irgendwie 55 bis 70 Minuten jede Woche und das ist dann irgendwie für mich auch, das reicht mir dann aus, es ist so fast schon, also abendfüllend in dem Sinne, aber so Star Wars, The Acolyte, das setze mich um 20 Uhr hin und um 20.30 Uhr ist dann die Folge schon fertig.
Aber da stimme ich dir zu, da bin ich absolut bei dir und ich möchte da, ich bin nicht hundertprozentig sicher, ich glaube, es war die dritte oder vierte Serienbesprechung von Antenne Aldaran, vom Tilo. Da hatte er einen Gast gehabt, ich glaube, es war Gregor, lass mich nicht lügen. Und der hat nämlich auch gesagt, ich habe die ersten Folgen erst zusammen gesehen. Ich habe die ersten drei Folgen oder die ersten vier Folgen, also ja, bis zu seiner Review-Folge, die habe ich jetzt zusammen gesehen. Und ich glaube, er hatte sowas gesagt wie, und ich konnte das jetzt gar nicht so nachvollziehen, warum da so viel Negativität drin war. Also ich möchte ihn jetzt nicht falsch zitieren, aber so habe ich es zumindest verstanden. Und ich glaube, das hätte der Serie wahrscheinlich auch gut getan, wenn man sie hätte bingen können. Also wenn man ihr, wenn man gesagt hat, hier, du kannst jetzt wirklich am Stück alle 8 Folgen durchgucken oder von mir aus alle 4 oder die ersten 4 Folgen. Das hätte der Serie vielleicht dann auch zahlentechnisch besser getan. Und ich, da stimme ich dir einfach zu. Das wäre vielleicht für diese Serie ein gutes Ding gewesen.
Nico, hast du noch Gedanken gerade zu dem aktuellen Punkt?
Nee. Ihr habt alles gesagt, ich stimme euch.
Okay. Ja, dann würde ich nämlich gerne allgemein mal so ein klein wenig kurz ausholen, weil wir haben es auch schon mehrmals so ein bisschen angeteased, aber es ist ja allgemein sowohl im Streaming-Business, dass da irgendwas gewaltig schief läuft. Also nach wie vor machen die meisten großen Streaming-Dienste, wo es ja mittlerweile auch immer mehr gibt, irgendwie keinen Gewinn. Und viele Streaming-Dienste haben größere Serien auch abgesetzt oder Netflix viele Serien nach einer Staffel wieder aus dem Programm genommen. Marvel fährt wohl gewaltig ihren Content zurück. Auch von Disney-Lucasfilm gab es Gerüchte, dass man sich wohl, wie du es schon angesprochen hast, Dennis, auf ein Projekt pro Jahr so in der Größenordnung wohl beschränken will und dass man einfach ja Star Wars wieder ein bisschen zu was Besonderem machen möchte und dass es nicht eben ständig neuen Star Wars Content gibt. Und weil wir haben es hier über die Serien und Filme gehabt, oder Filme kamen ja jetzt nicht, aber Serien, was wir ja noch gar nicht angesprochen haben, es gibt ja auch noch Videospiele und selbst da ist ja jetzt von innerhalb knapp einem Jahr 2 neue Star Wars Spiele rausgekommen. Ich denke, das trägt halt alles dazu bei, dass so das Großteil des Publikums ein wenig übersättigt wirkt, plus eben dann teilweise die hohen Kosten, dann gibt es sehr viel Auswahl und ich kann es halt eben niemand verübeln, wenn er die Auswahl hat zwischen House of the Dragon, eben hier The Acolyte und The Boys und dann sich halt abends mal für eine andere Serie entscheidet und nicht jeder hat halt irgendwie halt Zeit, 5 Serien parallel zu schauen, weil viele Leute haben halt eben auch noch ein Privatleben und Familie und einen Job und da ist es eben nicht so, dass man jede Serie da draußen einfach so gucken kann.
Neben Star Wars und Serien gibt es ein Privatleben? Nein.
Sollte es nicht, aber ist so.
Ja. Aber wie gesagt, wenn sie es so durchziehen, wäre das ja eine ganz gute Sache, ja, wenn sie es so hinkriegen. Und was jetzt halt auch auffällt, immer mehr, die Streaming-Dienste werden ja auch immer teurer. Also das ist bei, ich sag jetzt mal, Hashtag keine Werbung, aber Amazon Prime Video, die werden zwar nicht generell teurer, aber die verschachteln jetzt ganz viele ihrer Filme in zusätzliche buchbare Pakete. Du kannst dann zum Beispiel, ich glaube, das heißt Columbia Pass, dann kriegst du halt die Filme oder Serien, die quasi von Columbia rausgeworfen worden sind. Ich wollte vor, keine Ahnung, ein paar Monaten, wollte ich mir mal das Remake von RoboCop angucken. Ich habe das irgendwie verpasst gehabt und ich wollte es mir angucken, dachte, ach, guck mal hier, cool, Amazon bietet es an, klicke ich dann drauf, ja, dafür musst du dieses Paket buchen für 3,99 Euro mehr im Monat. Denke ich mir so, okay, warum? Verstehe ich nicht. Dann konntest du es buchen, die ersten 7 Tage umsonst und dann halt 3,99 im Monat, habe ich mal gemacht, habe mir den Film angeguckt und habe da mal durchgeguckt, was es noch für Filme gab und das waren dann halt irgendwie so ein Appel und ein Ei an Filmen, also nicht wirklich die Masse, aber dafür halt irgendwie mehr Geld. Und ich verstehe das schon und das ist ja das, was du gerade auch sagst, es wird zu viel, es werden die großen Serien, werden irgendwie abgesetzt oder sind vielleicht auch irgendwann fertig erzählt, also sei das jetzt Better Call Saul oder sei es auch Breaking Bad, das waren ja auch so Meilensteine für Amazon, die dann irgendwann auch auf anderen Plattformen mitgelaufen sind, weil dann halt die Markenrechte irgendwie noch verteilt worden sind, wie auch immer. Dann hast du hier House of the Dragon, beziehungsweise auch zum Beispiel Ringe der Macht, auch ein Riesenprojekt von Amazon und auch da ist auch, ich sag mal, ich möchte nicht sagen, da verkacken sie es, aber da ist zumindest auch die Fanebene auch sehr zwiegespalten, was das angeht. Also ich glaube hier wirklich, wenn wir wieder mehr ins Kino gehen können, worauf es jetzt hoffentlich rausläuft, weil wir jetzt ja The Mandalorian und Grogu ins Kino bekommen, vielleicht ist das etwas, was der ganzen Film- und Fernsehkultur der Welt wieder ein bisschen besser tun wird. Dass wir uns wieder entscheiden müssen, gebe ich jetzt ein bisschen Geld fürs Kino aus? Habe ich einen coolen Abend? Sehe ich einen Film ganz anders? Oder sehe ich halt jeden Abend oder, keine Ahnung, einmal in der Woche zu Hause auf der Couch mit meinen Chips und, keine Ahnung, irgendwie sonstiges, meine Serie und bin dann vielleicht gar nicht so gehypt, weil ich viel, viel abgelenkter bin. Weil ich dann ständig vielleicht aufs Handy gucke oder keine Ahnung was mache. Ich glaube, das könnte ein gutes Ding werden für unsere Sehgewohnheiten. Ich hoffe es zumindest sehr.
Hast du schön gesagt.
Ja, definitiv. Und da gehe ich auch in den meisten Punkten auch vollkommen mit. Also ich habe es auch gerade wieder gemerkt, wo wir jetzt im Mai in der Jubiläumsaufführung von Star Wars Episode 1 waren, dass einfach Star Wars im Kino nochmal was ganz anderes ist. Und ich meine, ich habe einen wirklich teuren Fernseher daheim und habe eine Teufelanlage und alles, aber es ist trotzdem einfach, finde ich, nicht das Gleiche, wie wenn man in so einem großen, vollgepackten Kinosaal sitzt und das Licht geht aus, der Vorhang, wenn es denn noch einen gibt im Kino, öffnet sich und wir hören die Star Wars Musik und sind einfach 2 bis 2,5 Stunden da komplett drin.
Und bei einem Film, den wir kennen, ja, den wir halt auswendig kennen, ist das trotzdem ein geiles Gefühl gewesen.
Ja, definitiv. Und ich finde auch gerade sowas wie eben Star Wars, ich brauche da vielleicht auch gar nicht immer eine Serie, einfach weil ich finde, die meisten Star Wars Filme, die schaffen es halt so perfekt in ihren 2 Stunden 15 oder so, irgendwie eine richtig, richtig coole Story zu erzählen, wo ich dann aber überhaupt keine Längen und nix hab. Und das macht mir so viel Spaß, einfach den Film mir noch 1000-mal reinzuziehen, weil es einfach ein cooler Film ist mit Effekten, die wirklich so state of the art sind und wo man wirklich mehrfach so mit offenem Mund dann davor sitzt. Also sowas erwarte ich mir halt auch irgendwie von The Mandalorian. Also nicht, dass ich Mandalorian irgendwie schlecht fand, also in keinster Weise. Das ist eine meiner Lieblingsserien und ich fand die super. Aber trotzdem so dieses Wissen, Jon Favreau, ein wirklich erfahrener Regisseur, der einfach auch weiß, wie man große Blockbuster-Filme macht, dem entsprechend die Werkzeuge und das Budget in die Hand zu geben und dass er eben dann nicht in den Fesseln von Streaming gefangen ist und dass er wirklich mit Mando und Grogu anstellen kann, was er will. Der kann eine riesengroße Raumschlacht, wie bei Rogue One im Prinzip, könnte rein theoretisch in so einem Film stattfinden, weil die haben das Budget und die müssen dann nicht aus Kostengründen wieder überlegen, ja, streichen wir diese Szene oder können wir das und das machen. Und das ist einfach so, ja, Star Wars at its best, wenn sie einfach das machen können, was sie sich im Kopf dann auch vorstellen und ILM erweckt das Ganze zum Leben. Ja, also das Gute ist zumindest, glaube ich, dass es immer noch eine rosige Zukunft für Star Wars gibt, auch wenn es extrem schade ist, was eben mit dieser Serie passiert ist. Wir hatten es schon mehrfach angesprochen, dieser Hass im Netz. Und ich glaube, da spreche ich vor allem auch in unser allem Namen, dass jeder, der auf so einen Scheiß eingeht oder der wirklich es feiert, dass die Acolyte abgesetzt wurde, der als Kritik an die Acolyte eben hat, weil es gibt genug Kritikpunkte, aber dass es eine woke Serie ist, die irgendeine Agenda aufzwingen will, das ist definitiv kein valider Kritikpunkt. Und da lehne ich mich einfach auch so weit aus dem Fenster und sage, wenn jemand das wirklich in seinem tiefsten Inneren so sieht, dann wird er bei uns im Podcast nicht glücklich werden, weil wir haben irgendwie gerade auch in der Folge aufgezeigt, dass es sehr viele Gründe gibt, warum die Acolyte eben nicht funktioniert hat. Und das ist definitiv keiner davon.
Richtig. Ja, ich denke, man kann es auch nochmal klarstellen. Also wir haben jetzt viel so über Star Wars und den Serienmarkt und so hergezogen und so, aber ich glaube, wir sind ja auch uns daran einig, dass wir diese ganzen Projekte ja prinzipiell mögen, aber man da vielleicht einfach so ein bisschen an der Strategie feilen muss, damit es eben, ich sag mal, besser wird als nur gut und auch wieder was Besonderes wird.
Ja, und ich glaube, wir haben auch gar nicht, also ich finde auch hergezogen haben wir ja gar nicht. Wir haben ja einfach nur so ein paar Feststellungen gemacht.
Es klang jetzt gerade alles so negativ.
Ja, natürlich. Also natürlich macht man sich ja auch Gedanken drüber. Aber ich glaube, am Ende des Tages, also jeder, der jetzt an diesem Punkt in dieser Folge aufgeschlagen ist, der wird wissen, dass wir alle, also dass das Heir to the Empire Team Star Wars liebt und dass wir sehr, sehr positiv auch schon immer über Star Wars oder auch über The Acolyte und auch über alles andere gesprochen haben und das auch weiter wollen. Es ist einfach, natürlich, wo Fehler sind, da muss man auch drüber sprechen. Da muss man, die muss man auch, man kann ja nicht blind durchs Leben gehen. Aber es gibt halt unterschiedliche Wahrnehmungen von Fehlern. Also manche oder von Dingen, die halt dann vielleicht nicht so gut sind. Also ich finde Dialoge, wenn man sich über Dialoge aufregt, dann sollte man sich bitte die Dialoge von Episode 1, 2 und 3, auch 4, 5 und 6 teilweise auch nicht anhören. Also oder durchlesen. Also George Lucas ist halt auch kein großer Dialogschreiber gewesen in seinen Storys. Also von daher möchte ich das hier einfach nur nochmal betonen. Wir lieben Star Wars und alles, was wir jetzt gesagt haben, ist als konstruktive Kritik bitte anzusehen.
Ja, definitiv. Also ich glaube, dass wir Star Wars lieben, steht außer Frage, weil im Gegensatz zu den ganzen Hatern da draußen sitzen wir jetzt nicht abends hier mit geballten Fäusten und Fackeln in der Hand und Mistgabeln, sondern wir sitzen hier, weil wir Star Wars mögen und in unserer Freizeit uns eben gerne mit Dingen befassen, die wir mögen. Und ja. Das Gute ist, wir sind da auch definitiv nicht alleine. Es gibt zum Beispiel, das werden wir euch definitiv verlinken, da habe ich auch schon unterschrieben, einfach weil ich das eine gute Sache finde. Es gibt bei change.org eine Petition Renew the Acolyte und die sind da mittlerweile bei fast 75.000 Unterschriften. Und das letzte Mal, als ich geguckt habe, war es tatsächlich so, dass einfach auch mal um einzuordnen, Negativität und Positivität, dass die Anzahl der Unterschreibenden bei change.org mittlerweile schon die Anzahl der Kritiken auf IMDb übertreffen. Das heißt, bevor dann alle kommen, ja, das sind ja aber nur Bots, die da unterschrieben haben und das sind die paar Woken da, die vier Stück, die unbedingt wollen, dass die Serie verlängert wird. Ich habe da jetzt keine genaue Analyse gemacht, aber die dunkle Seite hat ja definitiv mit Bots gearbeitet und trotzdem haben sie nicht so viele schlechte Bewertungen, wie es hier jetzt Unterschriften gab, um die Serie zu verlängern. Und auch wenn das vermutlich keinen Einfluss auf eine zweite Staffel haben wird, finde ich es einfach schön zu sehen, dass es so eine Petition gibt, weil ich finde, die ganzen Kreativschaffenden an der Serie rund um Leslie Headland und Manny Jacinto und wie sie alle heißen, die haben einfach Applaus verdient, weil ich finde, die haben eine gute Leistung abgeliefert. Gerade die Schauspieler waren wirklich cool und es ist definitiv eine Story mit noch viel Potenzial. Und deshalb würde ich jetzt hier auch zum Abschluss kommen, und zwar meinem letzten Punkt oder meiner letzten Frage, wie denn überhaupt die Zukunft von The Acolyte aussieht und was ihr denn denkt, wie es weitergehen könnte oder in welcher Form.
Ich fand den Gedanken, den Dennis vorhin angestellt hat, dass es nicht als The Acolyte weitergeht, aber in irgendeiner anderen Form, dass diese Geschichte rund um Plagueis weitergeführt wird, die ja jetzt am Ende angeteased wurde, dass die auf jeden Fall noch weitergeht. Ich sehe es auf jeden Fall nicht in naher Zukunft, aber irgendwann bestimmt und wenn es auch nur in Anführungszeichen in einem Buch oder in einem Comic oder so ist. Ja, ansonsten kann ich mir gut vorstellen, auch anhand dessen, dass, wie wir jetzt oft genug betont haben, Disney selber nie irgendein Statement abgeliefert hat, ist erstmal so ein bisschen Gras über die Sache wachsen lassen wird. Also ich glaube, bis wir das nächste Mal was in die Richtung hören, wird noch einige Zeit verstreichen. Deswegen möchte ich da jetzt auch gar nicht so groß drüber spekulieren, wie es irgendwie weitergehen könnte. Es gibt jetzt genügend andere Projekte, die auf dem Weg sind. Und es bleibt abzuwarten, wie sich Disneys Strategie so ein bisschen die Produktion, was Serien angeht, zurückzufahren, wie die sich so zeigen wird, was das bedeuten wird für andere Serien, also zum Beispiel so eine Also ich kann mir vorstellen, dass die Mando-Saga zum Beispiel mit dem Film endet. Und neben Endor gibt es dann ja gar nicht mehr so viel und Ahsoka. Also mal sehen, worauf sich dann fokussiert wird. Ich glaube aber, dass so das Thema The High Republic im Star Wars TV-Filmuniversum erstmal eine geschlossene Schublade ist.
Ja, da bin ich bei dir, Nico. Ich glaube, da werden wir erstmal wenig weiter von hören, zumindest im Film- und Serienbereich. Wie wird es weitergehen? Also ich fände es, meine Vermutung, die ich ja angesprochen habe, die fände ich ja schon cool. Wenn es so ist, habt ihr es hier zuerst gehört. behaupte ich jetzt einfach mal. Aber das wär zumindest eine coole Überlegung, wenn sie es irgendwie so machen würden. Und selbst wenn nicht und wir jetzt quasi da ein Ende haben, wird es im Buch, im Comic-Sektor, wird es weitergehen mit The Acolyte. Wir werden da sicherlich, du hast ja vorhin angesprochen, es gibt ein paar Geschichten, die noch erzählt werden, die halt aber mehr aus Sicht der Vergangenheit oder in die Vergangenheit blickend quasi erzählt werden. Aber ich hoffe einfach, dass es wirklich so kommt, dass wir vielleicht nächstes Jahr, du wirst ja vor Ort sein, Daniel, wir haben noch gar nicht über irgendeine Celebration hier gesprochen in dieser Folge. Du bist ja nächstes Jahr in Japan auf der Celebration und vielleicht werden sie ja da irgendwie etwas dazu erzählen. Vielleicht gibt es ein Panel, der da irgendwie was in diese Richtung zeigt.
Manager Sinto wird meines Wissens, glaube ich, vor Ort sein. Also da werden ja immer so häppchenweise die Stargäste vorgestellt und ich glaube, er war einer der ersten, den sie da angekündigt hatten.
Ja, hoffen wir es. Ja. Sehr schön.
Ich werde auf jeden Fall, wenn er irgendein Panel macht, versuchen, in der ersten Reihe zu stehen und ihm zuzujubeln, weil er war für mich definitiv ein Highlight der Serie und ist wirklich ein cooler Schauspieler. Und allein wegen ihm würde ich wirklich hoffen, dass die Story rund um den Stranger irgendwie noch weitergeht, weil auch wenn es in Roman und Comic oder was auch immer kann, das mit Sicherheit sehr gut funktionieren, aber gerade bei sowas, was man eben schon mal gesehen hat und es so unvollendet ist, wäre es dann schon irgendwie nur die B-Lösung, wenn das irgendwie, also ohne die Schauspieler dabei realisiert werden würde. So eine Animationsserie würde ich auch cool finden, wenn es da irgendwie weitergeht. Oder von mir auch so ein Audio-Drama. Sowas gab es doch auch schon länger nicht mehr im großen Stile. Also es gab ja auch zur High Republic auch zwei, glaube ich, oder ein.
Zur High Republic? Audio-Dramas? Also, ja, Hörspiele dann.
Genau. Also
ja, da gibt's zwei. Das ist Tempest Runner, also Orkanläufer, und das zweite weiß ich jetzt gerade nicht, aber. Ja,
dann gab es auch das zu Dr. Aphra, das habe ich gehört, das war ziemlich cool. Ja. Aber sowas würde ich auf jeden Fall auch cool finden, weil da, zumindest wenn man es dann in der Originalsprache schaut, man eben noch die Stimmen der Schauspieler hören könnte, falls sie die dann da verpflichten. Aber ja, alles Zukunftsmusik. Ich hoffe halt auf jeden Fall, dass irgendwie die Story weitergeht und ich könnte es mir halt auch gut vorstellen, weil das wäre sehr Star Wars untypisch, dass da gar nichts dazu kommt, außer es ist halt immer nach wie vor The Tragedy of Darth Plagueis, dass man ihn niemals auf der Leinwand oder auf dem Fernseher in bewegt, außer dieses eine Mal erblicken wird.
Wäre schade. Hoffen wir aufs Beste.
Der Vollständigkeit halber will ich einmal noch mal kurz nachreichen. Ich habe es nämlich noch mal kurz ergoogelt, weil ich gesagt habe, die Change.org-Petition, also fast 75.000 Leute haben unterschrieben und da im Verhältnis dazu gibt es 54.751 Ein-Sterne-Bewertungen bei IMDb. nur der Vollständigkeit halber. Und was man vielleicht auch noch sagen möchte, das ist wohl hier in meinem Skript an eine falsche Stelle gerutscht zum Abschluss, weil ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, es haben sich ja so die Gerüchte gemehrt, dass ähnlich wie es schon mit anderen Serien passiert wird, ja, die Acolyte wird komplett gestrichen aus dem Kanon und es wird von Disney Plus verschwinden und so weiter.
Ray ist ja auch noch da.
Ja, genau. Und das wollte ich direkt mal entkräften, weil es gibt keinerlei Infos aus irgendwelchen offiziellen oder glaubwürdigen Serien Und eine Indiz, die immer wieder genannt wurde, wo man ja direkt erkennen kann, dass das die ersten Anzeichen sind, dass es aus dem Kanon gestrichen wird, wurde immer wieder genannt, dass es keinen Merch zu The Acolyte im offiziellen Disney Store gibt. Und ich als guter Star Wars News Reporter habe mich natürlich aufgemacht und habe mal einfach im Disney Shop mich umgeschaut und habe gedacht, da ist tatsächlich nichts zu The Acolyte. Aber wie sieht's denn im Vergleich dazu zu anderen Star Wars Serien der jüngsten Vergangenheit aus? Und ich habe entdeckt, es gibt genau einen Merchandise-Artikel zu Obi-Wan, 6 Stück zu Ahsoka und ganze 16 zu Mando. Auch zu Andor gibt es keine offiziellen Merch-Artikel im Disney Store. Heißt wohl, wir haben es nur noch nicht mitbekommen, Andor ist schon aus dem Kanon gestrichen. Oder aber es ist der ganz klare Fall von, auf diesem Disney Store gibt's halt einfach nicht alles zu kaufen. Und wenn man bei anderen Plattformen, Amazon, wo auch immer, reinguckt, da findet man sehr viele Dinge auch zu The Acolyte. Es sind da gerade erst die Black Series Figuren erschienen und auch eben die Bücher kann man teilweise schon vorbestellen und Comics und so weiter. Also es scheint wohl so, dass The Acolyte zwar nicht als Serie weitergeht vorerst, aber definitiv uns erhalten bleibt und nicht aus dem Kanon verschwindet.
Zumal ich auch diese, also ich weiß jetzt nicht, wie Leute Merch definieren, aber ich habe gerade einfach mal auch Acolyte Merch gegoogelt und bin jetzt auf der DisneyStore.com Seite und sehe mir hier gerade ein Acolyte Shirt for Adults an. Also.
Ja, aber nur für Erwachsene. Nur für Erwachsene.
Nur für Erwachsene.
Ist, ja. Man muss ja sagen, das ist bei mir schon 2 Wochen alt, wo ich den Versuch gemacht habe. Kannst mal den Gegenversuch machen, ob es immer noch genau einen Artikel zu Obi-Wan Kenobi gibt oder ob sich da auch was geändert hat.
Aber das sind ja so Sachen, also wenn man anhand des Merchandise festmacht, ob eine Serie oder ob ein Franchise lebt in irgendeiner Form, ja sorry, das kann ja, ja. Also ich meine, man muss ja nur mal zurück überlegen, dass George Lucas damals das Merchandise-Recht, das einzige nur das Merchandise-Recht haben wollte, als er da irgendwie groß das erste Mal in die Verkaufszahlen, nach den ersten Episoden hat er doch hier groß angefangen, was zu verkaufen. Und dann gesagt, ich möchte irgendwie nur das Merchandise haben, alle gedacht haben, das funktioniert doch nicht.
Ich glaube, das war irgendwie so, da ja Star Wars so schon recht teuer war. Ich glaube, das war der erste Film, dass er auf sein Honorar als Regisseur verzichtet hat und wollte aber die Markenrechte eben.
Marken-Merch-Rechte. Und dann damit hat er halt den Riesengewinn seines Lebens erwirtschaftet. Und ich glaube, man kann es an solchen Sachen nicht festmachen, ob was gut oder schlecht ist, ob was läuft oder nicht läuft. Mhm. Im Endeffekt werden wir das auch so nie erfahren, weil das wird alles hinter verschlossenen Türen irgendwo entschieden werden. Und wir haben jetzt ein paar Mal gesagt, dass Disney oder auch Lucasfilm sich da noch nicht so geäußert hat. Das haben sie noch nie wirklich gemacht. Also wenn wir an Book of Boba Fett denken, wenn wir an Kenobi denken, was ja auch tendenziell irgendwie ein Ende hatte, wo man sagt, okay, da könnte vielleicht eine zweite Staffel kommen, weil mich würde schon interessieren, was Qui-Gon Jinn und er so zu bequatschen haben, bis er dann irgendwann der alte Eremit ist. Also das sind so Dinge. Ich freue mich einfach auf alles, was kommt aus dem Star Wars Universum. Das ist mir eigentlich egal, was es ist, ob das jetzt Teenager sind, die in irgendwelchen Vorstadtsiedlungen, die irgendwie amerikanischen Vorstädten nachgebaut sind, auf irgendwelchen Welten sind, das ist mir egal. Ich freue mich, weil es Star Wars ist und nicht, weil es, keine Ahnung, besonders tief in die Lore mit reingreift oder sonstiges. Das ist einfach, man muss das doch feiern können, auch wenn es halt jetzt nicht das ist, was einem hundertprozentig zusagt. Und wie wir es auch ganz oft gesagt haben, wenn ihr es nicht gut findet, ihr müsst es ja nicht gucken, aber lasst es doch denen, denen es gefällt, einfach da. Weil das ist ja schon irgendwie, wäre schon nett.
Genau. Dennis, du hörst jetzt sofort auf, Star Wars zu mögen.
Genau, ich hier und jetzt Feierabend.
Sofort.
Mit dieser Folge.
Mir persönlich war es halt einfach auch mal wichtig und da auch danke an euch beide dafür, dass wir da einfach mal ein bisschen unaufgeregt über die ganze Thematik sprechen, weil ich bin da halt auch so ein gebranntes Kind. Ich gehöre ja zu denjenigen, die Star Wars 8 als großartig betiteln. Und das ist für mich halt eben nicht nur einer der besten Star Wars Filme, sondern auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme überhaupt. Und der Film hat damals wirklich viel Hass abbekommen und vor allem auch Leute wie eben Rian Johnson, die da an der Produktion dann beteiligt waren und so. Und genauso war es ja eben hier auch bei The Acolyte. Und ich bin halt auch jemand, der sich sehr viel mit Behind the Scenes und so Zeug beschäftigt und viele Interviews anguckt. Und für mich hat The Acolyte da eben ein ganz anderes Bild gehabt, weil gerade so Leslie Headland, die ist so ein krasser Star Wars Nerd. Und in jedem Interview von ihr hat man ihre Augen leuchten sehen. Die kennt sich besser im Expanded Universe aus wie ich. Und wir hatten es in den Folgenbesprechungen, da wurden so viele Easter Eggs und so viele Sachen im Hintergrund eingebaut, die aber nicht so vordergründig waren und die wirklich nur die krassesten Star Wars Nerds kennen. Und dann da versuchen, so jemand irgendwie irgendeine Agenda zu unterstellen oder an herbeigezogenen Pseudofakten versuchen zu erklären, warum jetzt dieses und jenes schlecht ist und einfach nur die Person aus welchen Gründen auch immer in die Tonne zu hauen, das finde ich halt einfach scheiße. Und ich finde halt auch als Star Wars Fandom, auch wenn wir da jetzt gar nichts dafür können, finde ich es halt schön, dass nicht nur wir, sondern auch andere Podcasts gibt, die das eben fairer bewerten und ohne diesen ganzen Hass und alles dahinter und einfach, ja, Spaß haben, über Star Wars zu reden. Und ja, so wie jetzt eben Nico auch, The Acolyte ist nicht seine absolute Lieblingsserie, aber so wird es mir mit Sicherheit auch mal ergehen, dass irgendeine Serie rauskommt und ich die vielleicht auch gar nicht mag, aber dann sage ich trotzdem, macht gerne weiter und versucht einfach mal was Neues zu machen, weil ich meine, nur wenn man mal versucht, auch das Gewohnte aufzubrechen, dann ja, entsteht irgendwas Neues. Wir können halt auch im Star Wars Fandom nicht ewig immer dieselben Stories wieder und wieder und wieder zu erzählen. Und dann ist es mir tausendmal lieber eine Serie wie die Acolyte, die auch für mich nicht 100% funktioniert hat an allen Stellen, kommt raus. Aber die haben sich halt wenigstens was getraut und man merkt, dass Leute mit Liebe zum Franchise zu Star Wars da am Werk waren und ich hoffe einfach, dass das ja auch so weitergeht und dass solche kreativen Köpfe halt auch die Chance kriegen, in welcher Form auch immer, sich dann zu verwirklichen.
Das klingt gut.
Dann habe ich eigentlich auch gar nicht mehr zu sagen. Ich sehe auch, wir haben schon die Stundenmarke überschritten und meine Frage an euch noch, irgendwelche abschließenden Worte zum Thema die Acolyte?
Wenn ihr es noch nicht geguckt habt, gebt ihm noch mal eine Chance. Schaut es noch mal an. Und vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht, wie es behauptet wird.
Ich liebe Star Wars.
Yeah. Und schaut Skeleton Crew. Gebt dem eine Chance.
Ja, da freue ich mich schon drauf. Also, das wird auf jeden Fall cool. Ja, dann würde ich sagen, sind wir am Ende der Folge angekommen. Mich werdet ihr jetzt im Podcast die nächsten Wochen definitiv nicht mehr hören, weil ich verabschiede mich nächste Woche in den Urlaub, werde unter anderem auch Galaxy's Edge einen Besuch abstatten. Ich werde berichten und ja, bin dann im Oktober auch wieder im Podcast da. Wenn sich in der Zwischenzeit irgendwelche coolen Star Wars News ergeben, lege ich hiermit das Zepter in Nikos radioerprobten Hände und Dennis wird euch mit Sicherheit auch weiterhin mit Cost Talks und anderen Dingen versorgen.
Da kommt noch ein ganz schönes Stück.
Ja. In diesem Sinne, macht's gut, bis bald und möge die Macht mit euch sein.
Immer, immer, immer.